SRF 1.
Espresso. Ja, in einer Woche stehen sie wieder kilometerweise in Richtung Süden. Ostern sei Dank. Und um die lange Reise wenigstens ein bisschen angenehmer zu machen, da hängen sich viele an so ein Duftbäumchen oder sonst etwas Schmöckiges ins Auto rein. Stefan Wüthrich vom Espresso, das ist aber nicht wirklich eine gute Idee.
Ja, die Schmöckifiguren sind nämlich regelrechte Chemieschleudern.
Ich persönlich als Chemiker würde mir also auf keinen Fall so ein Objekt in mein Fahrzeug hängen.
Sei der Experte in unserem Beitrag. Und dann wollen wir wissen, ist Biohonig eigentlich Etikettenschwindel? Oder anders gefragt, woher wissen die Bienen, welche Blumen bio sind und welche nicht? Lufterfrischer fürs Auto. Vielleicht hängt bei Ihnen ja auch so ein Ding am Rückspiegel oder steckt in einem Schlitz von der Lüftung. Nach dem Beitrag von Tommy Dettweiler nehmen Sie es vielleicht ziemlich schnell zum Auto raus.
Sie schmecken nach Vanille, Zitrusfrüchte, Sandelholz oder sogar nach Meerbrise. Und es ist so, wie bei vielen anderen Sachen auch, man braucht es und weiss eigentlich nicht, was dahinter steckt. Oder in dem Fall, was genau drinnen ist. Wer aber zum Beispiel das Kleidruckten auf der Verpackung von der Autolufterfrischermäntel von der Migros liest, der kommt mit Sicherheit ins Staunen.
Sicherheitshinweis. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. Schutzhandschuhe tragen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Bei Verschlucken sofort Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen. Nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgen. Sondermüll.
Das Kleidruckte könne, ja, müsse einem eigentlich zu denken geben, sagt der Chemiker Matthias Nagel von der Eidgenössischen Materialprüfungsanstalt EMPA zu Dübendorf. Die künstlich hergestellten Duftstoffe sind nämlich tatsächlich nicht per se einfach unproblematisch. Vor allem, wenn man das Zeug eben im Auto stundenlang einschnaufe.
Kinder, Asthmatiker, reagiert in der Regel ganz anders. Und bei hohen Konzentrationen können solche Riechstoffe und solche flüchtige Chemikalien zu Reizungen der Augen, der Schleimhäute, unter Umständen zu Kopfschmerzen und bei längerfristiger Exposition zu anderen Gesundheitsstörungen führen.
An das denkt auch kaum jemand, wenn er so einen Lufterfrischer, der den Namen eigentlich gar nicht verdient, im Auto installiert. Und das Kleidruckte, in dem Fall eben die Warnhinweise auf der Verpackung, die liest auch im Laden auch kaum jemand. Espresso hat mit dem Importeur von diesen farbigen Duftmännchen Kontakt aufgenommen und sich zeigen, dass die Sicherheitsauflagen vom Bundesamt für Gesundheit auch eingehalten werden. Sicher sei aber trotzdem, dass die Produzenten von diesen Duftschleudern diese Warnungen nicht gerne auf der Verpackung platzieren, sagt Matthias Nagel.
Man kann davon ausgehen, dass die Hersteller von solchen Produkten sehr gerne auf diese Aufdrucke verzichten würden. Der Gesetzgeber aber aus wohlweislicher Voraussicht darauf besteht, dass die Inhaltsstoffe, die da freigesetzt werden, nicht harmlose Substanzen sind.
Nicht harmlos heisst in dem Fall vor allem im Auto. Was draussen oder in einer gut gelüfteten Wohnung noch kein Problem sei, sehe ich im zunigen Auto mit etwa 2 Kubikmeter Luft und zunigen Fenster ganz anders aus, sagt Matthias Nagel. Im Auto werde ich wegen der höheren Temperaturen, vor allem im Sommer, auf einer längeren Autofahrt oder einer Reise permanent Duftstoff vergaset. Wer das Fenster nicht aufmacht, komme ich dann schon eine zünftige Ladung über. Und dann höre ich eben eigentlich den Spass auf.
Durchs Erwärmen erhöht sich ganz natürlich die Freisetzungsrate der enthaltenen flüchtigen Duftstoffe. Die Konzentration steigt an und zum Teil eben um ein Vielfaches von den empfohlenen Richtwerten oder den sogar vorgegebenen Grenzwerten für einzelne Komponenten.
Kontrollieren, wie hoch die Konzentration von diesen Gasen im Auto im Einzelfall effektiv wird, kontrollieren kann das niemand. Die Gesundheitsbehörde nicht und der Autofahrer selber schon gar nicht. Die gültigen Grenzwerte sind in dem Fall darum graue Theorie, sagt Matthias Nagel. Und darum können wir auch nicht mit Sicherheit sagen, was, wenn, wie, bei wem unter Umständen Kopfweh oder sonst Beschwerden ausgelöst hat. Ungesundes Zeug in der Luft, ist denn ein verbotenes Thema? Nein, sagt Matthias Nagel, in dem Fall sei es jedem selber überlassen. Es kann jeder selber entscheiden, was für einen Duft und in welcher Konzentration einem das im Auto in die Nase steige.
Der Kunde ist immer frei, sich selber zu exponieren. Er ist aufgrund vom Warnaufdruck, von der Sicherheitshinweise zumindest gewarnt, dass es unter Umständen nicht harmlose Inhaltsstoffe enthält.
Für den Duftstoffprofi aber ist klar.
Ich persönlich als Chemiker würde mir also auf keinen Fall so ein Objekt in mein Fahrzeug hängen.
Weil ihm Matthias Nagel die natürlichen und eigenen Gerüche in dem Fall immer noch lieber sind.
Der Tommy Dettwiler über die nicht ganz unproblematischen Lufterfrischer fürs Auto. Und haben Sie das gehört?
Nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgen. Sondermüll.
Ja, das empfehlen die wirklich. Wir haben Ihnen den gefürchigen Beschrieb parat gemacht auf srfch-espresso. Aber sind wir ehrlich, wer bringt so ein Ding in die Sammelstelle? Das klingt uns jetzt doch ziemlich realitätsfremd. Der Chemiker Matthias Nagel, den wir im Beitrag gehört haben, er empfiehlt, wenn Sie so ein Duftbäumchen oder Männchen im Kehricht entsorgen, dann stecken Sie es doch zuerst wenigstens noch in einen kleinen Plastiksack, vor allem wenn Sie den Abfallsack an die Strasse rausstellen. So ist es zumindest besser geschützt, zum Beispiel, wenn ein Tier an den Sack geht.
Espresso.
Auch schon online etwas bestellt, vielleicht erst gerade vor ein paar Tagen. Dann ist das Mail, das ich hier ausgedruckt habe, dann dürfte Sie das Mail interessieren. Bekommen im Moment ganz viele Leute in der Schweiz, auch bei uns auf der Redaktion, haben sich schon Leute gemeldet. Und zwar heisst es hier zum Beispiel, Ihr Paket kommt am Mittwoch. Absender ist der Päckli-Lieferdienst DHL. Oder es sieht zumindest so aus. Ist nämlich einmal mehr nichts anderes als Beschiss. Der Link, der dabei ist, der führt zu Schadsoftware. Es geht vermutlich darum, um an Ihre E-Banking-Passwörter oder an Kreditkartendaten anzukommen. Also, bei Mails von DHL lieber zweimal anschauen im Moment und dann je nachdem gerade ab in den Kübel damit. Bei uns kommt es auf alle Fälle in
Espresso Schredder.
Sie hören Espresso, das Konsumentenmagazin auf SRF 1, jetzt ist genau 21 ab 8. Beim Ehepaar Sauter zu Cham steht amigs ein Honigglas auf dem Morgentisch. Im Moment ist es Bio-Honig und wo ihre Mann das Honigglas angeschaut hat, sei er ins Grübeln gekommen, erzählt uns Petra Sauter.
Er fragt sich eigentlich, was da dran kann Bio sein. Woher wissen die Bienen, dass das behandelte Blüten sind oder nicht?
Spannende Frage finden wir. Haben die Bienen so eine Art Bio-Radar? Der Peter Fritsche ist damit zum Bio-Imker.
Das Bienenhaus von Francesco Tucci steht am Hang im Fricktal. Unten dran weitläufige, sattgrüne Wiese mit ein paar Löwenzahn. Hinten und nebendran hat es Obstbäume in der Blust. Die Antwort auf die Frage von unserer Hörerin die ist schnell gegeben. Den Bienen ist es völlig egal, ob Bio oder nicht.
Ein Bienen, das vorhin zum Flugloch ausfliegt, kann ich nicht beeinflussen. Das fliegt auf eine Blüte und die nächste Blüte, die sie findet, geht sie drauf und holt den Nektar.
Ja, aber wenn man das nicht steuern kann, ist Biohonig nicht ein Etikettenschwindel. Oder Lavendelhonig oder Waldhonig zum Beispiel. Bleiben wir zuerst einmal beim Bio-Label. Streng genommen kann in dem Fall Honig also gar nie hundertprozentig nur Bio sein. Aber der Bund hat eine Bio-Verordnung rausgelassen mit einer ziemlich langen Liste von Auflagen für Bio-Imker. Und die sind strenger als bei einem konventionellen Imker. Bei der Umgebung ist es aber gerade nicht so, dass die Natur pur sein muss. Also weit und breit nur Magerwiesen und Schutzgebiete.
Als Bio-Imker sollte man in einem Gebiet sein, wo 50% ökologische Landflächen herum sind. Und in der heutigen Zeit hat es immer mehr Bauern, die nach diesem System eigentlich arbeiten.
Mindestens 50% ökologische Landflächen und das in einem Umkreis von 3 km rund ums Bienenhaus ist verlangt. Das heisst zum Beispiel, auch der Bauer in der Nachbarschaft darf sein Land nicht überdüngen. Es braucht eine gewisse Vielfalt an Pflanzen und Tieren, sogenannte Biodiversität. Auch ein renaturierter Bach ist ein Ökobeitrag. All das bringt den Bauern so schon Geld, Direktzahlungen. Und der Nektar aus so einer Umgebung hat gute Chancen, dass er zu Biohonig werden kann. Das ist aber nicht die einzige Auflage für die Bio-Imker. Das Bienenhaus sollte aus natürlichem Material gebaut sein. Der Bio-Imker darf seine Bienen nicht mit Industriezucker füttern.
Ich darf eigentlich nur Biozucker fuhren und ich kaufe auch Biozucker ein.
Und um die gefährliche Varroa-Milbe zu bekämpfen, dürfen Bio-Imker nur organische Behandlungsmittel verwenden. Oder er muss garantieren, dass der Wachs, den die Bienen produzieren, immer sauber bleibt. Und schliesslich darf es beim Bioimker nicht nur um den Profit gehen.
Was will ich von dem Tierli? Will ich das Tierli haben, weil ich Freude habe, weil ich einen Beitrag an die Natur will leisten? Oder bin ich auf Honigleistung aus, biete das aus? Und im Bioimker sagt man doch auch, es ist eine Haltungsfrage, dass man so ein Tierli auch in erster Linie nach Tierschutzgesetz halten, was ja auch wichtig ist.
So ist das also beim Biohonig. Entscheidend sind der Standort vom Haus und die Haltung. Aber wie ist es bei diesen speziellen Honigsorten, wie Lavendelblütenhonig zum Beispiel? Wir wissen jetzt ja, dass Bienen dort hinfliegen, was ihnen gerade passt. Sie sind aber auch bequem, erklärt der Bioimker Francesco Tucci. Wenn zum Beispiel ein Feld mit lauter duftigen Lavendelblüten in der Nähe ist, dann gehe das um im Bienenstock.
Die Bienen beschränken sich dann auf das Feld, in dem eine Biene ausfliegt und auf die Blüten geht. Und weil ja die Bienenblüten stetig sind, gehen die heim, die melden das den Bienen und dann gehen eigentlich alle Bienen auf die Blüten.
Ähnlich ist es beim Waldhonig. Der kommt übrigens nicht aus Blüten, sondern von Läusen. Die sondern den süßen Pflanzensaft ab, den die Bienen dann einsammeln. Die Läuse sind nur zu gewissen Zeiten an der Tanne. Wenn sie aber rum sind, dann stehen die Bienen drauf und sollten eigentlich dafür sorgen, dass auch der Waldhonig seinen Namen verdient.
Der Peter Fritsche. Und übrigens, damit der Imker nicht beschisst, um das Bio-Label überkommen, für das gibt es extra Bio-Inspektoren, die regelmässig kontrollieren.
Danke, Stefan Wüttrich. Ja, und wenn ihr schauen wollt, was so ein Bio-Label oder ein Bio-Honig alles für Kriterien muss erfüllen, dann findet ihr es auch online srf.ch/espresso. Zum Beispiel, das habe ich auch nicht gewusst, ein Hobby-Imker darf zwar Bio-Honig machen, er darf ihn aber nicht als Bio-Honig anschreiben.
SRF 1 Espresso.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.